Wie kommen wir gut durch den Winter, fragen wir heute im Bayern 2 Gesundheitsgespräch. Wie schützen wir uns? Und während es früher nur hieß vor Grippe und Co., müssen wir inzwischen konkreter formulieren, wie schützen wir uns vor Grippe, Corona und Co., denn auch die Coronaviren schlagen wieder zu, wenngleich mit weit weniger gravierenden Folgen als noch vor 3-4 Jahren. Und auch das, was sich hinter diesen drei Buchstaben verbirgt, kann uns vorübergehend lahmlegen. RSV, das respiratorische Syncytialvirus. Was ist das alles und wie schützen wir uns, fragen wir. Rufen Sie uns an, kostenfrei unter 0800 246 2469. Ja, und zugeschaltet aus Berlin ist mir die Internistin Dr. Vashma Safi. Schönen guten Morgen, Frau Dr. Safi.
Guten Morgen, Herr Schneider.
Wer öffentlich unterwegs ist, in Bahn, Bus oder U-Bahn, sieht sie vereinzelt wieder, die FFP2-Maske, die wir alle mal eine Zeit lang tragen mussten. Manche tragen sie auch jetzt freiwillig, um sich oder auch andere vor einer Virusinfektion zu schützen. Wie groß ist denn da eigentlich gerade die Gefahr im Moment, mich mit Corona, Grippe oder RS anzustecken, Frau Dr. Safi?
Die ist tatsächlich sehr hoch, aus verschiedenen Gründen. Also wenn man sich einmal einfach die Zahlen anschaut, wie viele Infektionen momentan mit dieser einzelnen Viren sozusagen verursachen in der Bevölkerung, sind die Zahlen doch auf einem recht hohen Niveau. Weiterhin wissen wir ja auch, dass praktisch die Winterzeit uns anfälliger macht, diese Erkrankungen einzufangen, in Anführungsstrichen, ja, einfach aus diversen Gründen. Wir halten uns viel mehr in geschlossenen Räumen auf, die trockene Luft schädigt die Barriere unserer Schleimhäute, das heißt, Erreger können viel leichter eindringen. Die Erreger sind natürlich auch dadurch, dass sie dann besser übertragen werden können aufgrund dieser Zustände im Winter. Natürlich ist da die Infektionsgefahr einfach erhöht.
Das heißt, wenn ich von einer Erkältung spreche, hängt das dann zumindest indirekt tatsächlich mit der Kälte zusammen, oder?
Doch, ja genau, tatsächlich. Also es ist zwar durch verschiedene Faktoren, also die Kälte per se, da gibt es tatsächlich auch Studien, die sagen, dass praktisch die Kälte schon so die Immunität im Körper heruntersetzt. Es gibt auch Daten oder Hinweise, dass man weiß, dass die Kälte sozusagen die Viren resistenter macht. Aber dann kommt eben noch die trockene Luft dazu. Dann kommen die geschlossenen Räume dazu, ja, dass man viel weniger im Freien ist. Und das schaukelt sich dann sozusagen hoch, so aus diversen Faktoren.
Wer ist denn gerade unser, sage ich mal, stärkster Feind? Ist es Corona? Sind es die Grippeviren oder die RS-Viren? Wer hat da die Oberhand gerade?
Also ich habe da nochmal die Daten nachgeschaut vom Robert-Koch-Institut. Deswegen würde ich das einmal kurz so auch transparent sagen, wo ich das her habe. Für jeden, der sich interessiert, die zeigen das wöchentlich. Und dann ist es einfach so, dass in den Statistiken es im Moment aussieht, dass praktisch die grippeähnlichen Viren, also jetzt nicht Corona, ja, mit 1500 auf 100.000 Einwohner ein bisschen stärker sind als Corona. Corona ist momentan, die aktuellen Zahlen der Woche, 900 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Aber wenn man das natürlich dann alles hochrechnet mit den grundsätzlich alles, was so unter Atemwegserkrankungen zusammengefasst wird, trifft es dann bis Ende des Winters, bis Ende der Saison Millionen von Menschen.
Jetzt fragen wir natürlich heute vor allem, wie können wir uns davor schützen? Und bevor wir jetzt zu Maßnahmen greifen wie der Maske, die ja zum Glück freiwillig ist, aber bevor wir jetzt zu solchen Maßnahmen greifen, schauen wir doch vielleicht erstmal auf die Prävention. Was kann ich denn tun, damit ich möglichst unbeschadet durch diesen Winter komme?
Da hat ja jeder mal so ein bisschen seine eigenen Strategien. Also die Maske ist auf jeden Fall, beziehungsweise überhaupt diese allgemeinen Hygienemaßnahmen, die wir ja wirklich sehr intensiv während der Corona-Zeit kennengelernt haben, sind natürlich ein Säuler dieser Prävention. Vielleicht nicht der stärkste, aber ein wichtiger. Dann wahrscheinlich das mit der schwächsten Evidenz sind natürlich diese allgemeinen Maßnahmen. Ja, also es gibt ja ganz viele von uns, die schwören auf Vitaminpräparate für den Winter. Wobei man natürlich sagt, dass wenn man sich ausgewogen ernährt, man diese Vitamine schon zu sich nehmen sollte im Endeffekt. Ja, und wahrscheinlich gar nicht so sehr auf Nahrungsergänzungsmittel angewiesen ist. Das gilt bis für die meisten Vitamine, bis auf eine Ausnahme, das Vitamin D. Da wissen ja die meisten von uns, dass das praktisch ganz eng zusammenhängt mit dem Sonnenlicht, mit der Sonneneinstrahlung. Die Produktion von Vitamin D, die ist natürlich im Winter vermindert. Da kann man auf jeden Fall mal nachhelfen, ja, um sein Immunsystem zu stärken.
Und reicht da jetzt so ein Präparat aus dem Drogeriemarkt oder sollte ich doch eher zu höher dosiertem aus der Apotheke greifen? Also gerade bei Vitamin D, da gibt es ja Zahlen von, ich weiß nicht, 40.000 irgendwas ist die Einheit oder sowas, was ich gelesen habe, auf so einer Packung pro Woche oder so?
Also das stimmt, das sind so sehr hochdosierte Präparate, aber die gibt es meistens eigentlich nur auf Rezept. Das ist dann auch tatsächlich für Menschen, die einfach eine chronische Erkrankung, zum Beispiel eine chronische Nierenerkrankung haben, weil die Niere ja auch in der Produktion von Vitamin D involviert ist. Aber für Sie oder mich, sozusagen gesunde Erwachsene, reichen die Drogeriepräparate. Und wenn wir da eh auf die Einheiten zu sprechen kommen, so 800 Einheiten Tabletten, die reichen absolut.
Und das dann täglich oder wöchentlich?
Ja, zum Beispiel, genau.
Okay, gut, das ist jetzt mal so ein bisschen, also auf gesunde Ernährung kann ich achten und dann habe ich vielleicht noch das eine oder andere Präparätchen dazu. Aber da gibt es zum Beispiel auch noch andere Maßnahmen.
Ja.
Unsere Hörerin Christine hat uns eine Nachricht geschickt, wie sie das handhabt.
Mein Konzept lautet, sie viel in der Natur aufhalten, spazieren gehen, Walking, Joggen und wenn die Möglichkeit besteht, danach vielleicht nur in einen See zu springen, einfach mal kurz eintauchen. Und so komme ich ganz gut durch den Winter und falls mich doch mal erwischt, eine Erkältung, ist es vielleicht auch nicht verkehrt, wenn man einfach mal ein bisschen alles rausschwitzt und sie auch die Ruhe und die Zeit gönnt, das auszukurieren.
Soweit unsere Hörerin Christine. Da war jetzt der mutige Sprung in den See dabei. Da muss man sich schon ganz schön überwinden. Aber was ist denn dran aus medizinischer Sicht mit solchen, ich nenne es mal, Abhärtungsmaßnahmen?
Ja, also es gibt ja wirklich viele, die da darauf schwören. Und man muss das mögen. Ja, es gibt wohl schon Forschungsergebnisse, die zeigen, dass die Anzahl von weißen Blutkörperchen zum Beispiel beim Eisbaden erhöht wird. Inwiefern das dann wirklich die Bevölkerung, also inwiefern das großflächig schützen kann, gibt es natürlich keine Datenerhebungen. Und es ist natürlich auch was, wo man natürlich, das muss man können und wollen.
Also ich habe einen Bekannten, der springt täglich, auch im Winter in so einen See und er geht auch viel in die Sauna und er schwört drauf, er hat auch wirklich nichts von einem Anflug, auch nur einer Erkältung. Also das scheint zumindest aus eigener Erfahrung ganz gut zu funktionieren, aber ich gehöre auch zu denen, die den See dann im Winter zumindest sehr gerne meiden.
Ja, also vielleicht nur kurz als Nachtrag, was ja tatsächlich schon ist, also so Kälte, also zum Beispiel dieses Eisbad, man weiß schon, dass das Entzündungen reduziert, dass es die Durchblutung verbessert. Die weißen Blutkörperchen, habe ich ja gerade gesagt, es gibt nur keine systematischen Erhebungen, also dass das praktisch in eine Leitlinie und eine Empfehlung übergeht.
0800 246 2469 ist die Nummer zu uns in die Sendung, wenn Sie mit uns direkt live sprechen möchten, wenn Sie Fragen haben, zum Beispiel, das ist ein Thema, das wir jetzt gleich ansprechen können, Frau Dr. Safi, zum Beispiel auch, was Impfungen angeht. Denn es gibt ja Leute, die eben nicht so gern in den See springen oder Sport treiben oder in die Natur rausgehen. Und da ist eine Impfung natürlich schon ein ganz gutes Mittel, beziehungsweise vielleicht auch für die, die trotzdem Sport machen. Was meinen Sie?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon unser schärfstes Schwert, das wir sozusagen in der Prävention haben. Ich wollte nur im Vorfeld einfach die Allgemeinmaßnahmen angesprochen haben, weil die gehen ja dann doch immer gern bei den doch emotionalen Diskussionen um die Impfungen manchmal unter. Aber ja, natürlich. Also wir haben Impfungen, das wissen wir für Corona. Wir haben saisonal die Impfungen für die Grippe. Es gibt mittlerweile auch Impfungen für RSV. Und also die sind schon dringend, also ich würde das auf jeden Fall dringend empfehlen, die wahrzunehmen, soweit sie für einen selber empfohlen sind.
Sprechen wir es einzeln an. Zum Beispiel Hörerin Luise möchte wissen, sie sagt, sie ist 5-mal gegen Corona geimpft, hatte im Jahr 2023. Corona hält sich nie in größeren Gruppen auf, geht jeden Tag an die frische Luft und seit 3 Tagen hat sie wieder Corona. Soll sie sich wieder gegen Corona impfen lassen oder ist sie nun für den Rest des Winters immun?
Also die Empfehlung ist so, wir haben das ja mitbekommen, nur um ein bisschen kurz auszuholen. Corona variiert und verändert sich ja auch, so wie das Grippevirus das ja auch tut. Im Moment haben wir wieder sehr dominant immer noch so eine Omikron-Untervariante. Aber es ist tatsächlich so, dass auch das ist praktisch in Linie mit dem auch, was das Robert-Koch-Institut empfiehlt. Ja, empfiehlt, man sagt, jemand, der praktisch so eine hybride Immunität sich erworben hat. Und mit hybrid ist gemeint, eine Kombination aus sich infiziert haben und geimpft worden zu sein. Mhm. Und das praktisch 3-mal, also sowas wie 3-mal geimpft, 1-mal bekommen, also das wäre jetzt zum Beispiel der Fall bei mir gewesen, oder zum Beispiel 2-mal geimpft und 1-mal den Infekt eingefangen, dann geht man eigentlich davon aus, dass das als Grundimmunisierung reicht. Bei gesunden Erwachsenen. Mhm. Es ist was anderes bei chronisch Kranken und bei Risikogruppen.
Und Risikogruppen sind, um es nochmal zu spezifizieren?
Genau. Also das kann man sich so ein bisschen über den Daumen gepeilt eigentlich für all die Impfungen so ein bisschen merken. Also das sind natürlich immer Menschen, die, ich sage einfach mal ein paar Beispiele, die zum Beispiel chronische Atemwegserkrankungen haben. Ja, es gibt einfach chronische Veränderungen an der Lunge, die eine chronische Nierenerkrankung, chronische Herzerkrankung haben, die zum Beispiel eine Immundefizienz haben, zum Beispiel aufgrund von einer HIV-Infektion. Aber es gilt auch für Ältere, also zum Beispiel ab 60 ist es durchaus empfohlen, sich saisonal nochmal impfen zu lassen. Und natürlich, jetzt zum Beispiel, wenn man das RSV-Virus denkt, für die ganz Kleinen, ja, für die unter 6 Monate, die Frühgeborenen, weil das einfach damit zusammenhängt, die haben sehr kleine Lungen, die haben praktisch viel kleinere Atemwege und da ist dann natürlich so ein Virus viel, viel aggressiver als bei einem Erwachsenen. Das sind so die klassischen, um einfach mal ein paar rausgepickt zu haben, das, was wir unter Risikogruppen verstehen. Dann natürlich Menschen in Pflegeeinrichtungen oder aber auch Menschen, wo man weiß, die haben Kontakt mit sehr viel kranken Menschen, also einfach klassisch das medizinische Personal, ja, dem wird das empfohlen oder eben auch Personal, was in Altenheimen arbeitet.
Wir haben es während der Pandemie erlebt, da gab es viel Impfskepsis, die ist nach wie vor gegeben. Eine Hörerin, die uns jetzt zugeschaltet ist und anonym bleiben möchte, gehört zu dieser Gruppe. Ich grüße Sie. Hallo, hören Sie uns?
Ja, hallo, bin ich jetzt dran?
Sie sind dran, genau.
Ja, okay, entschuldigen Sie bitte, genau. Ja, mir ist ein Anliegen tatsächlich, weil ich im Grunde genommen halt von Geimpften umgeben bin, natürlich auch von Ungeimpften, speziell auch in meiner Familie und stelle eben fest, dass tatsächlich die Geimpften dieses Jahr wieder wesentlich mehr an Corona erkranken und auch an anderen Infekten als eben die Ungeimpften. Natürlich ist es jetzt so, dass das in meinem Umkreis keinen großen Radius ergibt. Das will ich jetzt natürlich auch feststellen. Mhm. Aber es ist halt einfach meine objektive Erfahrung. Ganz einfach.
Oder eher die subjektive in dem Fall.
Ja, also, Sie sagen jetzt subjektiv. Ich will es objektiv sehen tatsächlich, weil ich natürlich auch gerne im Strom mitschwimmen möchte. Keiner will alleine irgendwo sein. Aber ich stelle das halt einfach trotzdem objektiv fest.
Naja, also objektiv würde natürlich bedeuten, dass man da von außen drauf schaut und wirklich mal vergleicht. Deswegen wollte ich das nochmal so. Aber ich will Ihnen das überhaupt nicht absprechen, um Gottes Willen. Ja. Also würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen, Ihrer Beobachtung nach, die sich impfen lassen, sind noch anfälliger für Krankheiten als die sich nicht impfen lassen?
Auf jeden Fall. Also meine Tochter ist sehr krank. Ich habe 3 Töchter, 2 nicht geimpft, 1 geimpft. Und die Geimpfte ist eben seit diesem Zeitpunkt der Impfung wesentlich häufiger krank, hat tatsächlich auch den Epstein-Barr-Virus, den sie schon länger in sich hat, jetzt sehr aktiv, dass sie ihre Arbeit auch nicht ganz so ausfüllen kann, wie sie es machen möchte, und leidet sehr darunter. Mhm. Also wir sind jetzt eben auch natürlich Naturheilkunde, also die hilft uns sehr. Ne, Nahrungsergänzungsmittel, Naturheilkunde, Homöopathie, alles, was in die Richtung geht. Und hoffen halt, dass sie ihr Leben gestalten kann. Aber also ich als Mutter habe natürlich Angst davor, dass sie halt nie richtig arbeiten kann, auch vielleicht auch keine Kinder mehr will, keine Ahnung. Also was halt da alles dranhängt. Das Problem ist, dass halt, wenn du zum Schulmediziner gehst, das natürlich nicht angesprochen wird, beziehungsweise das wird als allererstes unter den Tisch gekehrt bei den meisten, weil es darf ja nicht sein.
Das
Und
machen wir
drum,
jetzt in dem
ne?
Fall nicht,
Ja,
sondern
ja.
Frau Dr. Safi, Sie müssen ja auch als Schulmedizinerin mit solchen Situationen umgehen. Aber versuchen wir es trotzdem einfach mal unter einen Hut zu kriegen, wenn jetzt die Tochter am Epstein-Barr-Virus erkrankt ist. Wie hängt das mit einer Impfung oder wie kann das mit einer Impfung zusammenhängen?
Die Frage ist ganz kurz, wie alt ist denn die Tochter?
27.
Ach so, okay. Ja, das ist ja sowas, was häufig auch Teenager bekommen. Also nur ganz kurz zum Epstein-Barr-Virus für diejenigen, die es nicht kennen. Das Epstein-Barr-Virus gehört zur Familie der Herpesviren. Und wir alle kennen das ja mal. Herpes bricht immer wieder mal aus. Ja? Viele tragen sich das in sich. Man spricht da wirklich von Durchseuchung der Bevölkerung sozusagen. Also es haben sehr, sehr viele Menschen und das kann eben ausbrechen. Ob das und wie das mit, wissen Sie, das ist der Punkt, glaube ich, worauf ich kurz eingehen muss. Also es geht, glaube ich, nicht darum, dass irgendwer etwas unter den Tisch kehrt, sondern das Prinzip der Schulmedizin ist eben einfach evidenzbasiert. Ja? Das heißt, wenn man sich zu etwas äußern soll oder sagen soll, das hängt mit dem und dem zusammen, das mache ich in der Regel, wenn ich halt eine Datenlage dafür habe. Ja? Wenn es eine groß angelegte Studie ist, wo ich dann einfach sehen kann, wer ist da eingeschlossen worden, was ist da ausgewertet worden, was hat man ausgewertet. Gerechnet, was sind die Ergebnisse, ja? Und es muss ja auch, kann man ja auch dann trotzdem noch kritisch hinterfragen, aber ich will irgendeine Erfassung dazu sehen. Verstehen Sie, wie ich meine? Weil alles andere, das läuft halt unter anekdotischer Evidenz, ja? Da sagt jemand, okay, ich sehe einen zeitlichen Zusammenhang zwischen dem und dem. Das heißt nicht, dass das nicht stimmt, ja? Es heißt bloß, ich kann Ihnen dazu keine praktisch Empfehlung geben, wenn ich keine Daten dazu kenne. Also wenn das einmal bei irgendwem irgendwo passiert ist, kann ich sagen, ach ja, ich hatte mal einen Patienten oder eine Patientin, der ist dasselbe zugestoßen. Ja, und wenn man das natürlich gehäuft dann bemerkt, dann muss man der Sache irgendwie nachgehen. Deswegen, ich glaube, vielleicht können Sie da irgendwie so ein bisschen, wie man im Englischen sagt, benefit of the doubt. Also vielleicht können Sie da irgendwie ein bisschen sehen, dass das nicht darum geht, irgendwas unter den Tisch zu kehren, sondern dass das einfach ein Prinzip ist, ja, dass man sozusagen Daten zu etwas haben möchte, bevor man ihnen Empfehlungen gibt als Schulmediziner. Ja.
Naja, das kommt doch jetzt darauf an, wie viele dieser jetzt kranken Menschen oder die an dem Epstein-Barr-Virus jetzt wieder aktiv erkrankt sind, der ja schon länger im Körper schwelt, sage ich jetzt mal, da ist,
Ja.
inwieweit diese Menschen das auch im Zusammenhang bringen und das beim Arzt dann ansprechen.
Ja.
Es geht ja auch um das Erkennen daran.
Ja.
Und wie gesagt, also bei mir sind, mein Mann ist immer krank, meine Tochter ist immer krank, die anderen sind alle gesund, die nicht geimpft sind. Also es ist auch im größeren Umfeld um mich herum. Also nicht nur jetzt meine Familie, ne?
Ja.
Aber wie gesagt, ist ja, und das wird halt im Grunde genommen, weil sich sie auch keiner ansprechen traut, ich meine, dieses hitzige Thema, das haben wir vor 3 Jahren gehabt mit der Impfung. Und es will halt auch keiner ansprechen, weil es halt einfach ein sehr hitziges Thema
Naja, wir sind jetzt
war und
gerade
immer noch
genau
ist.
das.
Und immer noch ist
Wir beweisen ja
tatsächlich.
gerade das Gegenteil
Vielleicht.
eigentlich.
Ja, vielleicht kann ich nur ganz kurz nochmal speziell zu dieser EBV-Sache sagen. Also es ist schon so, dass man muss einfach sehen, dass praktisch man hat schon auch öfter gesehen, jetzt nicht im Zusammenhang mit der Impfung, aber mit der Corona-Infektion, ja, dass es da durchaus dazu gekommen ist, dass Menschen häufiger ein EBV danach bekommen haben. Also das kann man sich ja ein bisschen dadurch erklären, dass das Immunsystem sozusagen durch die eine Infektion schon geschwächt wird und die andere dann leichter ausbricht. Ja, so kann man sich das ein bisschen erklären. Und man kann sich auch, es gibt auch schon irgendwie so Hinweise sozusagen, wo man sich überlegt, ob vielleicht so sozusagen eine EBV-Aktivierung so ein bisschen auch Long-Covid-Symptome erklären könnte. Ja, die praktisch Menschen nach einer Corona, aber da geht es um die Infektion und noch nicht um die Impfung. Ja,
Ja, aber
genau.
genauso nach der Impfung waren diese Fieg-Syndrom nennt man das, ne? Dieses müde sein und sich nicht
Ja,
erholen war nach
Fatigue.
der Impfung ganz genauso. Fatigue-Syndrom.
Ja, genau.
Ich bin innerlich sehr nervös,
Ja.
weil ich jetzt das erste Mal auch anrufe und
Ja.
Ja.
dieses Thema halt einfach sehr heikel ist. Das muss ich
Ja.
jetzt
Das ist,
entschuldigen.
nein, alles gut. Das ist ein heikles Thema und ich bin froh, dass
Ja.
Sie es angesprochen
Ja,
haben.
ja.
Aber ich würde es jetzt auch gar nicht zu sehr
Genau.
vertiefen.
Ich wollte es jetzt einfach nur mit einbringen Und genau,
wunderbar, dann danke ich Ihnen an dieser Stelle für den Anruf. Ja, herzlichen Dank und alles Gute für Ihre Tochter.
Ja, danke Ihnen.
Ja, gute Besserung. Tschüss.
Frau Dr. Safi, noch abschließend kurz, was würde denn der Tochter unserer Hörerin helfen aus schulmedizinischer Sicht?
Sie meinen jetzt bei der EBV-Infektion
oder mit dem Epstein-Barr-Virus, genau.
Genau, also ich meine, wir wissen ja so ein bisschen, die Viren sind ja ein bisschen schwieriger zu behandeln sozusagen als die Bakterien, gegen die wir ja immer, das möchte ich nur einmal nochmal sagen, weil das häufig untergeht, also Antibiotika helfen gegen Viren nicht. Ja? Das hilft vor allem gegen Bakterien. Bei dem EBV ist es so, dass es nichts Ursächliches gibt. Also es gibt jetzt nichts, so wie das Antibiotikum das Bakterium tot macht, es gibt jetzt kein Medikament, das das EBV-Virus, also das Epstein-Barr-Virus sozusagen kaputt macht. Es ist eher so eine symptomatische Behandlung. Mhm. Fieber senken, Schmerz stillen, das sind so ein bisschen viel trinken und sich leicht verdaulich ernähren. Dies, was man einfach bei einer Grippe im Endeffekt auch macht.
Herr Kennerknecht hat uns angerufen und einen Tipp für uns. Hallo, Herr Kennerknecht.
Ja, guten Morgen zusammen.
Guten Morgen. Wie halten Sie es?
Ich halte mich seit ungefähr 25 Jahren an den Tipp meines Hausarztes, meines damaligen. Mhm. Der sagte, so, als ich zum x-ten Mal mit einem grippalen Infekt bei ihm aufschlug, einfach in der Früh kurz kalt duschen. Also nach dem normalen Duschen schnell mal auf kalt ziehen, den Hebel uns von oben bis unten einwirken lassen. Es dauert 10 Sekunden, ist im ersten Moment unangenehm. Der Moment danach ist dann super angenehm. Man spürt auch irgendwie eine Durchblutung oder was auch immer das ist. Und ich kann nur sagen, seit ich das mache, jetzt nicht digital, aber unterm Strich, hatte ich wesentlich weniger grippale Effekte als davor.
Mhm. Da kommt gleich der Huster als Kommentar.
Ich muss vielleicht dazu sagen, das war die Zeit, als ich mit Bus und Zug zur Arbeit fuhr, also ja, zwischen warm und kalt, jeden Morgen mehrmals wechselte,
ja,
und natürlich auch Bazillenschleudern um mich herum hatte in Form von Berufsschülern. Es hat tatsächlich geholfen. Natürlich habe ich damals auch die Grippeschutzimpfungen gemacht, aber das eine hatte mit dem anderen, glaube ich, nichts zu tun.
Mhm. Ja, ich glaube, das stößt so ein bisschen in unsere Eisbadenkerbe.
Ja, das wollte ich eben einbringen, dass es da auch eine Zwischenlösung gibt.
Du musst nicht in den See hüpfen. Jetzt hatte ich so eine schöne Entschuldigung, dass ich nicht in den See hüpfen muss und jetzt kommen Sie mit der kalten Dusche daher. Da kriege ich gleich wieder ein schlechtes Gewissen.
Ja, das ist eine echte kalte Dusche.
Vielen Dank für Ihren Tipp, Herr Kernecht. Danke, auf Wiederhören.
Ja, Wiederhören.
Ja, und Tini Lapugliese stößt in die gleiche Kerbe. Sie sagt, sie isst täglich Knoblauch, Chili, frische Ingwer, keine industriell verarbeiteten Lebensmittel. So viel zur gesunden Ernährung, die wir schon angesprochen hatten. Schlafzimmer bei geöffnetem Fenster auch im Winter und sie läuft, soweit es geht, barfuß. Ihr letzter Infekt liegt fast 40 Jahre zurück, obwohl sie jahrzehntelang im Schuldienst Kontakt mit Schniefnasen hatte. Und ihr Partner, der mit ihr zusammenlebt, 25 Jahre, hatte er auch keine Infektion mehr. Beide, doch dieser Zusatz, seien ungeimpft. Also man kann offensichtlich doch viel tun, aber Frau Dr. Safi, wir wollen jetzt nicht so tun, als würde diese Prävention das Allheilmittel sein für alle, denn es gibt, Sie haben es ja schon angesprochen, Menschen, die durchaus Vorerkrankungen haben und gefährdet sind und dann kann so eine Influenza, um auf die Grippe zu kommen, auf Grippeviren, kann durchaus lebensbedrohlich sein.
Genau, das ist tatsächlich so, dass daher kommt sozusagen auch, dass die Grippeempfehlungen einfach für verschiedene Gruppen unterschiedlich sind, weil man einfach eben gesehen hat, dass ein Virus, das jetzt für einen 40-jährigen, 50-jährigen gesunden Erwachsenen, der steckt das einmal weg und dann ist er mal kurz krank ein paar Tage oder spürt es zum Teil fast gar nicht, jemand anderem wirklich das Leben kosten kann. Und da haben wir ja schon so ein bisschen gesprochen, ja, wer so Risikogruppen sind und natürlich mit dem Alter, je älter man wird, auch wenn man noch gesund ist, wird man halt Risikogruppe, einfach aus dem Grund, weil das Immunsystem halt mitaltert. Ja, das wird auch schwächer.
Mhm. Und da ist eine Grippeimpfung vielleicht tatsächlich ein probates Mittel, die muss man jedes Jahr wieder neu machen.
Genau, da ist es so, dass die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, die macht so ungefähr im April, Mai praktisch eine Voraussage, ja, wie sozusagen das, der saisonale Grippeimpfstoff dann zusammengesetzt sein soll, weil das Grippevirus sich halt auch verändert. Und so ab August, ab September sind die meistens erhältlich und impfen lassen sollte man sich dann im Oktober, November.
Da kommt jetzt prompt die Frage von unserer Hörerin Helga, die sich wegen eines aggressiven Brustkrebses Chemo und OP hat machen lassen, werde derzeit täglich bestrahlt, schreibt sie, und kriegt noch bis April Antikörper, Trastuzumab. Sie ist 74 und fragt jetzt natürlich, soll ich mich impfen lassen?
Unbedingt. Weil ist die Risikogruppe, in die sie praktisch fällt, ist neben dem Alter, das sie ja jetzt auch schon erwähnt hat, sie hat ja praktisch eine Immunschwäche, eine erworbene, ja, durch diese Chemotherapie. Das heißt, das Immunsystem ist ja schon geschwächt und dementsprechend braucht sie natürlich die Impfung.
Und zwar welche?
Also auf jeden Fall die Grippeimpfung. Man würde ihr eben auch eine Corona-Impfung nochmal empfehlen. Auch wenn sie die Grundimmunität sozusagen schon hat. Und man würde ihr auch eine Pneumokokkenimpfung empfehlen.
Also auch das. So, und dann ist natürlich die Frage, alles gleichzeitig oder nacheinander? Weil, auch das haben wir schon angesprochen, so eine Impfung, die kann Nebenwirkungen auslösen. Oder viele kennen das, nach so einer Impfung ist man vielleicht einen Tag matschig, vielleicht auch zwei, drei. Schafft man das gleichzeitig?
Ja, also die darf man gleichzeitig oder kann man gleichzeitig machen, weil das so Totimpfstoffe sind. Also da ist ja früher mal so eine Empfehlung gewesen, so 2 Wochen Abstand oder beziehungsweise bei den Lebendimpfstoffen. Aber bei denen, die kann man an einem Termin beim Hausarzt machen. Die Empfehlung ist aber an unterschiedlichen Extremitäten. Also praktisch nicht alles in den gleichen Arm.
Okay.
Also, aber da scheiden sich ja auch die Geister. Es gibt Kollegen, die schwören drauf, die sagen, nee, ein Arm und nur ein bisschen Abstand, das geht auch. Aber die offizielle Empfehlung ist unterschiedliche Extremitäten.
Und Frau Dorn hat sich bei uns gemeldet, die wohl sehr dankbar ist für die Impfung, die sie gekriegt hat.
Ach, das freut mich.
Hier ist Dorn. Zur heutigen Sendung wollte ich sagen, dass ich 5 oder sogar 6 Mal gegen Corona geimpft wurde. Ich habe in diesem Herbst oder Ende des Sommers habe ich leider nicht so schnell einen Arzt oder Apotheke gefunden. Ich bin dann Ende September an Corona erkrankt, zum ersten Mal in meinem Leben. Ich hatte einen leichten Verlauf und bin jetzt wieder komplett fit. Von daher bin ich schon dankbar für die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Auch die Grippeschutzimpfung habe ich mir in diesem Herbst wieder geben lassen.
Also das dazu. Und Frau Schröter ergänzt, sie sei über 80, ihr Mann auch, beide 6 Mal gegen Corona geimpft und bisher nur 2 Mal leicht erkältet gewesen. Funktioniert also und auch ohne Nebenwirkungen. Soweit schreibt sie. Ja, nicht jeder verträgt es natürlich gleich. Und man muss ehrlicherweise auch sagen, so eine Impfung ist kein 100%iger Schutz.
Nee, das haben wir ja gesehen bei Corona. Im Endeffekt, wovor uns das ja geschützt hat, ist vor den schweren und tödlichen Verläufen. Bekommen haben wir es trotzdem, auch trotz dreimaliger Impfung, trotz guter Immunität. Es ging ja vor allem darum, die schweren Verläufe und auch, weil Sie können sich vorstellen, auch bei den Grippeimpfungen, dass man das natürlich bestimmten Gruppen empfiehlt ist, weil man weiß, dass die eben mit der Grippe nicht einfach ein bisschen im Bett liegen eine Woche oder zwei, so wie der Rest von uns, sondern dass das für die wirklich tödlich enden kann. Das ist der Hintergrund. Also man kann es bekommen, aber die Impfung verringert zumindest. Das heißt auch nicht das, nicht 100% und nicht bei jedem, aber es verringert die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich sehr dramatisch wird.
Wir haben über Coronaviren gesprochen, über Influenza, sprich Grippeviren. Was hat es mit diesen RS-Viren eigentlich auf sich? Die sind noch nicht so lange bei uns irgendwie
im Gedächtnis zumindest.
Ja, genau. Also die haben sich so ein bisschen jetzt wieder so ein bisschen nach oben gespült.
Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass es auch einfach hochinfektiös, also vielleicht nur um so ein bisschen das abzubinden, aber ich glaube, das ist jetzt deutlich geworden, das sind halt alles Erreger, die Atemwegserkrankungen auslösen. Und das tut dieses RS-Virus auch. Wir haben ja letztes Jahr einfach in der letzten Saison diese dramatische dramatischen Zahlen gehabt, wo dann plötzlich die Kinderkliniken überlaufen waren und ähnliches. Das ist eigentlich eine Erkrankung, die wirklich auch häufig auftritt, saisonal auftritt. Das Problem, warum das letztes Jahr so dramatisch war, war einfach, dass durch das Coronavirus und die anschließenden Maßnahmen, ja, also praktisch die Masken und die Hygienemaßnahmen und die Schließungen und so weiter und so fort, das einfach verschoben worden ist, ja, und man dann in einer Saison praktisch die Zahlen bekommen hat, die sonst auf 3 Saisons verteilt gewesen wären. Mhm. Ja, dadurch wurde das so dramatisch. Nichtsdestotrotz, also das ist zum Beispiel eine Erkrankung, wo man so ein bisschen sagen kann, von der Gefährlichkeit, wenn man so Kind und Erwachsene anschaut, ist es genau umgekehrt wie Corona, weil wir erinnern uns, Corona ist ja bei Kindern immer sehr milde verlaufen und bei Erwachsenen gab es dann immer diese dramatischen Verläufe. Und beim RSV ist es eigentlich umgekehrt. Das ist, stecken sich Erwachsene genauso an wie Kinder. Man weiß aber, dass Säuglinge, also vor allem unter 6 Monate oder Frühgeborene, dass bei denen wirklich lebensgefährliche Infektionen mit diesem RSV-Virus, mit diesem RS-Virus auftreten können, wohingegen Erwachsene das dann meistens ein bisschen besser wegstecken. Nichtsdestotrotz gab es Zahlen, ich meine von 2022 aus den USA, wo sich 178.000 Menschen damit eingeliefert worden sind ins Krankenhaus, also Erwachsene, und davon fast auch noch mal 14.000 gestorben sind. Also ganz ohne ist dieses Virus auch nicht.
Wer sollte sich denn da impfen lassen? Denn es betrifft ja nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder.
Genau. Also das ist, wie ich ja schon ein bisschen dargestellt habe, gerade für Kinder am dramatischsten. Deswegen ist auch die Empfehlung tatsächlich so, dass man sozusagen Schwangeren das empfiehlt im letzten Trimenon, damit die praktisch die Mutter die Antikörper bildet und dann das auf das Baby übergeht. Beziehungsweise bei Frühgeborenen und Neugeborenen unter 6 Monaten. Die Impfungen gibt es auch relativ neu erst. Ich meine seit diesem oder letztem Jahr. Und genau, und aber auch da wieder sozusagen die Risikokinder und Patientinnen, die oder Patienten, die praktisch ein Risiko tragen, sich das einzufangen. Mhm.
Weil Sie es vorhin angesprochen hatten, das Vitamin D, kommt die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Vitamin D2 und Vitamin D3 und welches sollte man anwenden?
Ja, also im Endeffekt ist Vitamin D2 und D3, das ist so ein bisschen akademisch. Ja. Es ist halt so, jetzt muss ich wirklich ein bisschen ausholen. Und zwar, das Vitamin D2 wird schneller ausgeschieden. Und ich mache es jetzt nicht zu chemisch. Ja. Also es wird ein bisschen schneller ausgeschieden und wird dann entsprechend sinken die Blutwerte schneller ab. Und das Vitamin D3 ist so ein bisschen nachhaltiger. Das hat damit zu tun, von welchen Enzymen das praktisch im Körper verarbeitet wird und wie das verarbeitet wird. Weil Vitamin D braucht eine Aktivierung, in Anführungsstrichen, durch 2 Organe, sowohl durch Leber und durch Niere. Mhm. Und man hat lange Zeit gedacht, dass D2, D3 so, ach, das schenkt sich nichts, weil im Endeffekt meine Leber oder meine Niere, die macht dann das schon. Aber mittlerweile weiß man, dass das Vitamin D3 so ein bisschen potenter ist.
Und Sie hatten gesagt 800 Einheiten, da kam jetzt nochmal die spezielle Nachfrage, auf was bezieht sich das?
Wie meinen Sie, auf was bezieht sich
das? Also 800 Einheiten wovon, war die Frage. Aber ich glaube, das ist einfach eine...
Ach, das ist die Dosierung.
Genau.
Also genau, wir kennen das ja ganz häufig, dass irgendwie zum Beispiel, keine Ahnung, die meisten anderen Medikamente sind ja irgendwie in Milligramm dosiert. Ja? Mhm. Und Vitamin D wird nicht in Milligramm angegeben oder in Mikrogramm oder irgendwas, sondern einfach in Einheiten. Das ist die Dosierung.
Das ist soweit die ganz einfache Antwort, also achten Sie einfach, gehen Sie in den Drogeriemarkt und wenn da drauf steht 800 Einheiten, dann haben Sie eine tägliche Dosis, die Ihnen ganz gut helfen kann, richtig?
Genau.
Frau Janik hat uns angerufen, ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag, bin schon da.
Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen. Bevor ich dann ganz und gar vergesse, wollte ich noch sagen, Sie hatten vorhin gesagt, gesunde Ernährung, viel Obst und Gemüse, mhm, finde ich klasse, aber leider ist es für viele unmöglich, weil Obst und Gemüse ist teuer. Viele Leute haben kein Geld und können sich das daher gar nicht leisten. Und das leider ist die ungesunde Kost am billigsten und es wird dann halt von der Großteil der Menschheit hier gegessen. Mhm. Wird also so muss, also die müssen das so, weil sie es nicht anders können. Aber jetzt habe ich noch andere Tipps und die kann auch jeder kostenlos machen, zum Beispiel.
Her damit.
Ja, Klopfen, so Klopftechnik, das regt das Immunsystem an. Also ich weiß nicht, wenn man vielleicht am besten beschreiben, die Italiener, die küssen manchmal so ihre Finger, die legen die Fingerkuppen auf den Daumen und so spitz ist es dann und küssen den Mund und sagen, oh gut oder so, essen wir gut. Und mit dieser Haltung kann man am Hals anfangen, oben, also unterhalb von den Ohren, runterklopfen, über die Schulter, an der Arminnenseite, über die Hände, so Arm ausgestreckt und dann die Hände drehen und an der Armoberseite wieder hoch und das mit auf mehrmals machen und auf beiden Seiten oder dann die Thymusdrüse klopfen, so zwischen den, also auch mit spitzen Fingern oder mit der leichten Faust so klopfen auf die, das ist so zwischen, also auf der Brustmitte würde ich mal sagen, klopfen. Dann kann man noch, also ich verdunste zum Beispiel immer in den Räumen, wo ich mich aufhalte, auf so einem kleinen Verdunster, wo ein Teelicht drunter steht, oben eine Wasserschale, einfach nur Salz rein oder man kann auch Öle reintun, so Pfefferminzöl oder da gibt es so Ölmischungen, also wo man besser durchatmen kann einfach. Ja, die Räume lüften kann man noch oder zum Beispiel, das habe ich mal in der Apothekenzeitung gelesen, wenn man im Bett liegt oder auf dem Boden, die Beine hochstrecken in die Luft, an den Fußknöcheln, also an den Fußgelenken, überkreuzen die Füße und dann einfach mit den Zehen, also zusammenziehen und wegstrecken. Das soll auch das Immunsystem anregen. Und dann habe ich noch was, also das mache ich schon, also viele Sachen lange vor Corona und ich bin ohne Corona und ohne Impfung auch durchgekommen. Mhm. Dann habe ich noch Salzspülung, da ganz bodenbedeckt, nur Wasser in Zahnputzbecher oder egal, ganz wenig Salz dran, also es soll nicht nach Salz schmecken. Dann ist es die richtige Konzentration. Das schütte ich einfach in meine Handkuhle rein und halt ein Nasenloch zu, durch das andere ziehe ich das Salz ein. Und damit kann man auch spülen, wenn man erkältet ist. Und es gibt noch den Zystus-Tee, der ist leider ein bisschen teurer, aber der soll so wirken, dass sich dann diese Zystus, was weiß ich, Bestandteile, die setzen sich auf die Rezeptoren von den, also die Virusrezeptoren, wo normalerweise das Virus andockt und würden besetzt werden und dadurch könnte das Virus nicht mehr andocken.
Also ein ganzer Blumenstrauß an Tipps von Frau Janek. Vielen Dank dafür, Frau Janek. Frau Dr. Safi, da war jetzt viel dabei, was gut klingt. Allzu wissenschaftlich war das jetzt nicht, glaube ich.
Naja, Entschuldigung. Also es gibt schon tatsächlich ein paar Sachen, fand ich ganz gut. Und ich muss sagen, auch als Arzt oder Ärztin hat man ja Hausmittel, auf die man schwört. Mhm. Also es ist so, es ist tatsächlich so, dass es zum Beispiel Massagen und so Klopftechniken gibt, die zum Beispiel, wenn man sich halt schon eine Lungenentzündung oder eine Bronchitis oder sowas eingefangen hat, die so helfen, den Schleim zu lösen. Mhm. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Oder auch inhalieren, ja, ob das jetzt mit Salzwasser ist oder wenn man irgendwie so ein Öl hat oder irgendwas, so ein Eukalyptus, was sozusagen ein bisschen so die Bronchien aufmacht. Das ist auch, also das ist gar nicht so sehr aus der allzu abgefahrenen Ecke sozusagen. Mhm. Also das ist schon Sachen, die einem helfen können, die unterstützend sein können. Auch die Sache mit dem Salzwasser. Das ist tatsächlich was, worauf meine Mutter immer geschworen hat, wenn ich da mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern darf. Es ist ja tatsächlich so, dass wir auch in der Klinik mit Salzwasser zum Beispiel inhalieren lassen. Mhm. Ja, also wenn wir Patienten, Patientinnen haben, die eine Lungenentzündung haben, wo man dann einfach die Lunge gut beüben will, gut frei machen will, lässt man auch viermal täglich mit Salzwasser inhalieren. Das Salzwasser hat so eine desinfizierende Wirkung, also nicht richtig so aggressiv wie Alkohol, aber es ist so ein bisschen, ja, säubernd in Anführungsstrichen. Deswegen, das kann schon mal gut sein für die Schleimhäute.
Es gibt ja auch diese Nasenspülungen, wo man Sachen, aber das ist alles eher prophylaktisch, oder?
Ja, genau. Also mal wie gesagt, man kann schon, wenn die Entzündung auch schon da ist, einfach als unterstützende, flankierende Maßnahmen. Es ersetzt aber natürlich nie eine medikamentöse Therapie und natürlich auch nicht eine Impfung.
Und jetzt wollen wir unsere Hörerin Ruth noch überraschen, die uns geschrieben hat, es würde sie wundern, wenn diese Information an die Hörer weitergegeben wird, aber ich mache das jetzt. Wenig verbreitet ist die starke antivirale Kraft vieler ätherischer Öle. Das wohl stärkste sei das Ravintsara-Öl. Man kann Räume damit bedampfen, man kann nach gesellschaftlicher Exposition ein paar Tropfen zwischen den Händen verteilen und inhalieren. Ähnliches hat uns Frau Jannik ja auch gerade angesprochen mit diesen Ölen und dem, dass man den Raum sozusagen damit befüllt. Was weiß man darüber?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt wirklich nicht meine Welt. Also ich kenne mich damit nicht gut aus, deswegen kann ich Ihnen nicht viel sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es durchaus eben sein kann, dass so ein ätherisches Öl, ja, dass das wirklich irgendwie so praktisch für die Lunge gut ist, in Anführungsstrichen, indem das so ein bisschen die Lunge ein bisschen öffnet und man besser inhalieren kann, besser abhusten kann. Also in dem Rahmen finde ich das durchaus in Ordnung und es ist auf jeden Fall nicht gefährlich. Also wenn man drauf schwört und man das Gefühl hat, es hilft einem, warum nicht?
Dann sage ich ganz herzlichen Dank an Frau Jannik für Ihren Anruf und mache weiter mit Frau Meier. Hallo Frau Meier.
Ja, hallo.
Hallo.
Grüße Gott. Ich hätte jetzt da eine kurze Frage, und zwar diese Pneumokokkenimpfung, die wird empfohlen, also für Ältere ab 60, und ist die effektiv und kann man die, können die auch Jüngere?
Das ist korrekt. Die ist empfohlen ab 60 und natürlich wie immer, also wie bei den anderen Impfungen auch, für Personen mit chronischen Krankheiten. Also das heißt, ein jüngerer Mensch, der eine chronische Krankheit hat, für den ist das auch empfohlen. Nur damit Sie auch wissen, was Pneumokokken sind oder warum man das empfiehlt, das ist der Erreger, der am häufigsten die sogenannten ambulant erworbenen Lungenentzündungen verursacht. Also es gibt Lungenentzündungen, die man im Rahmen von einem Krankenhausaufenthalt bekommt. Und dann gibt es einfach Lungenentzündungen, die man sich in Anführungsstrichen zu Hause einfängt. Und da ist es der häufigste Erreger. Das heißt, für junge Menschen, die irgendwie eine chronische Erkrankung haben, ist das natürlich auch empfohlen. Und für Kinder unter 2 Jahre.
Mhm. Ja. Sind Sie da betroffen, Frau Meier?
In dem Sinn nicht, aber das wäre also für uns gut. Ich bin jetzt gute 70 und da wäre es eine Vorsorge. Aber ich habe einen Sohn, der ist Raucher und an die 50. Und da wäre jetzt die Frage, ob das für den...
Hat er denn irgendeine berufliche Indikation, wo zum Beispiel irgendwie mal die Lunge häufiger...
Ja, er hatte schon öfter Lungenentzündung und das war also mehr oder weniger beruflich bedingt durch Kühlung raus, rein und nicht umgezogen oder... Ja. So in dem Sinn.
Aber sonst ist er gesund.
Ansonsten ist er gesund.
Ja, also da ist es nicht dringend empfohlen für ihn.
Aber es wäre durchaus, dass man es machen lässt.
Also es wird ihn keiner verweigern, denke ich, okay. Der Hausarzt. Aber okay, es ist wie gesagt, es ist nicht zwingend für ihn empfohlen. Aber für Sie schon.
Für uns, ja. Genau. Ja, gut, mein Mann hat es machen lassen. Ich habe es jetzt noch nicht.
Na, schaut sie.
Aber dann werden wir umschauen.
Alles klar, Frau Meier, vielen herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.
Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, das war es dann auch schon mit dem Bayern 2 Gesundheitsgespräch. Heute zu Grippe, Corona und Co. auf bayern2.de Gesundheitsgespräch. Finden Sie weitere Informationen zum Nachlesen. Nächsten Mittwoch sprechen Ulrike Ostner und Professor Jörg Schelling über das Leben mit Diabetes Typ 2. Für heute geht mein Dank an Dr. Waschmar Safi in Berlin.
Danke
vielen Dank.
Auch.